schöner wohnen.
Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller
und Niklas Schenker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöner Wohnen, der Podcast zur Wohnungsfrage. Mein Name ist Philipp Möller, neben mir sitzt dieses Mal nicht Niklas Schenker. Niklas ist leider krank, deswegen habe ich aber trotzdem heute einen Gast bei mir, nämlich Elisabeth Staudt. Hallo Elisabeth.
Hallo Philipp.
Und wir sprechen heute über das Thema Klima und Wohnen. Wir gucken uns an, warum ist der Gebäudesektor eigentlich relevant, um die Klimaziele zu erreichen, um CO2-Ausstoß zu reduzieren. Welche Instrumente gibt es dafür eigentlich und was macht eigentlich die Bundesregierung? Wie bewerten wir das? Vielleicht schauen wir auch ein bisschen auf die EU-Ebene und sprechen natürlich über den Aufreger des letzten Jahres, das Heizungsgesetz. All das besprechen wir heute mit Elisabeth. Elisabeth, vielleicht willst du dich einmal vorstellen. Was machst du so? Wer bist du so?
Genau. Genau, ja, freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Elisabeth Staudt, ich arbeite bei der Deutschen Umwelthilfe im Bereich Energie und Klimaschutz und wir haben tatsächlich bei der Deutschen Umwelthilfe ein ziemlich großes Team zum Thema Gebäude und genau, ich bin da Mitarbeiterin in dem Team und fokussiere mich eben vor allen Dingen auf das Thema Klimaschutz in Gebäude und erneuerbare Wärme.
Und ich würde ja sagen, du bist eine der schärfsten Kritikerin auf Twitter, mindestens der Ampel-Bundespolitik in dem Bereich. Und ich lese sehr gerne deine Tweets. Und du hast in deiner Twitter-Bio stehen Eile auf Ordnungsrecht. Vielleicht willst du noch mal kurz was dazu sagen. Das fand ich nämlich irgendwie ganz gut.
Ja, das ist tatsächlich, eigentlich hat das mal mit einer witzigen Idee nur gestartet. Also ganz grundsätzlich steckt da natürlich auch eine Idee dahinter, die wir als Organisation dann auch vertreten, dass erstmal klar in der Analyse beim Klimaschutz im Gebäude überhaupt nicht oder im Gebäudesektor nicht genug passiert und was vor allen Dingen bemerkbar ist, dass die Vorgängerregierungen immer das Thema Ordnungsrecht komplett ausgespart haben. Also so im Prinzip die Finger davon lassen, immer ein bisschen nette Anreize setzen, Förderung reinschieben, aber bloß nichts regulieren. Und sozusagen mit der neuen Regierung kam dann die Hoffnung, dass jetzt auch dieser Sektor mal erkannt wird als klimapolitisch relevant und das vor allen Dingen auch über Regulierung, also über Ordnungsrecht passiert. Und so sind wir auch ein bisschen in die, sozusagen unseren Beitrag in die Koalitionsverhandlungen gestartet, dass wir so eine kleine Kampagne hatten und vor verschiedenen Sondierungsgesprächen der Ampel standen und Eile auf Ordnungsrecht Becher verteilt haben an die Verhandelnden. Und es, also wir wissen es natürlich nicht, wir haben keine Bilder davon gesehen, aber es gibt die Anekdote, dass Habeck tatsächlich da immer gegenüber von Lindner saß und diesen Becher so vor sich stehen hatte. Ich hoffe sehr, dass das wirklich so passiert ist, aber so ist das mal gestartet. Aber ganz grundsätzlich, hinter dem Witz steckt auch wirklich der Anspruch und der Wunsch, dass wir stärker auch beim Klimaschutz im Gebäudesektor vorankommen, damit, dass wir auch klarere gesetzlichen Rahmen setzen.
Genau, also Ordnungsrecht ist im Endeffekt ja, dass der Staat eben Vorgaben macht, klare gesetzliche Vorgaben. Wir kennen das irgendwie aus dem Bereich der Wohnungspolitik, dass wir zum Beispiel Mietregulierung haben und das wäre zum Beispiel ein klassischer ordnungsrechtlicher Eingriff und genau im Bereich des Gebäudesektors, da werden wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, auch inwiefern eigentlich Ordnungsrecht dann in den Plänen der Ampel drinne steckt und wie viel das auch vielleicht aufgeweicht wurde. Bevor wir noch ins Thema einsteigen, vielleicht noch so drei Takte zur Deutschen Umwelthilfe. Was macht ihr so? Wer seid ihr so?
Genau, ich glaube, man kennt uns vielleicht in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen durch ein paar Sachen, die eher skandalisiert werden, die größer sind und glaube ich auch über das Thema Klagen. Ich versuche immer auch dafür zu werben, dass wir auch sehr, sehr viel fachliche Arbeit machen, dass wir ja, ich sag mal, nicht nur zum Thema Verkehr arbeiten, sondern auch ganz viele andere Bereiche haben, Naturschutz, Kreislaufwirtschaft und ich sag mal so, auch immer den Anspruch haben, uns auch wirklich fachlich in die Details alle reinzudenken, also auch so das Nerdy-Wissen mitzubringen, dass man im beim Arbeiten für den Gebäudesektor auf jeden Fall brauche. Also genau, das ist so ein bisschen der Anspruch, öffentlich sehr stark und laut zu sein, auch sozusagen geltendes Recht einzufordern, aber gleichzeitig auch die fachliche Expertise beizusteuern, die es braucht, das umzusetzen.
Mhm. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ich mag die Deutsche Umwelthilfe jedenfalls persönlich sehr gerne. Steigen wir ins Thema ein. Also wir sprechen ja heute quasi über Klimaschutz im Gebäudesektor und ich glaube, am Anfang muss man natürlich erstmal darüber sprechen, warum ist der Gebäudesektor eigentlich wichtig, um die Klimareduktionsziele zu erreichen? Welchen Anteil hat der Gebäudesektor eigentlich am deutschen oder vielleicht auch im globalen CO2-Ausstoß? Was ist da relevant? Also wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, irgendwie sind wahrscheinlich so zwei Punkte. Auf der einen Seite kann man über den Gebäudesektor den CO2-Ausstoß reduzieren, aber man kann auch den Energieverbrauch ein bisschen regulieren. Genau, aber vielleicht kannst du einfach erstmal ein bisschen was aus deiner fachlichen Expertise heraus erzählen.
Genau, wir tragen da immer so große Zahlen vor uns her, weil tatsächlich der Gebäudesektor in der Kalkulation einen sehr hohen Anteil an den deutschen und auch den globalen CO2-Emissionen hat. In Deutschland sind es ca. 30% der Emissionen, global sogar 38%, also ein sehr, sehr großer Batzen. Unglaublich große Relevanz für das Ziel, klimaneutral zu werden. Und du hast jetzt auch schon mal anklingen lassen, es geht auch um die Energieverbräuche. Und auch das ist eigentlich wichtig, wenn wir gucken auf dieses Ziel, ja, wie schaffen wir jetzt einfach in einer erneuerbaren Welt zu leben? Das bedeutet auch, unseren Energieverbrauch deutlich runterzuschrauben. Und das bedeutet natürlich auch, im Gebäudesektor viele Maßnahmen zu ergreifen, die da dafür sorgen, dass die Verbräuche hier total runtergehen. Da können wir auch später nochmal ins Detail einsteigen, warum sozusagen früher nicht so gebaut wurde, dass es sozusagen besonders energiesparend war. Und ich finde das immer, ich finde das schon irgendwie in der Bewertung krass, weil ich glaube, es gibt so ein paar Sektoren, da haben wir ein relativ großes Bewusstsein dafür, wie klimarelevant die vielleicht sind. Ich vergleiche es dann manchmal mit dem Flugverkehr, wo, glaube ich, viele sich schon Gedanken darüber machen, sich da klimafreundlich zu verhalten. Der Flugverkehr sind aber, also national oder global fast gleich, nur 4-5% der Emissionen. Das heißt nicht, dass das nicht genauso wichtig ist, dass die auch reduziert werden müssen. Aber ich habe immer das Gefühl, so viele sind sich nicht bewusst, wie klimaschädlich es eigentlich ist, noch heute mit einer fossilen Heizung zu heizen und wie wichtig dieses Thema ist, um eben auf das Ziel der Klimaneutralität hinzuarbeiten und mit unseren Emissionen runterzukommen. Absolut relevant. Und das ist manchmal auch schade, dass sich das nicht so richtig widerspiegelt in den Organisationen, die dazu arbeiten. Also viele NGOs sind dazu nur sehr dünn aufgestellt zum Thema Gebäude. Mhm. Und auch in der Bundesregierung habe ich jetzt wieder nicht so viel Expertise für dieses doch so wichtige Thema festgestellt manchmal. Also ich glaube, da ist noch viel Nachholbedarf auch in sozusagen den Wissensstand, den da viele brauchen, um dieses super klimarelevante Thema auch für sich zu entdecken.
Mhm. Und wenn man dann über diesen Anteil von 30% am CO2-Ausstoß quasi spricht, zählt dann auch sowas wie Neubau, Abriss, graue Energie, Zement und so dazu? Oder was ist da alles drunter gefasst?
Siehst du, jetzt machst du es noch größer, ja. Weil tatsächlich, wenn man die ganzen Themen noch mit reinzählt, ja, Landen wir dann eher schon fast bei 50% der Emissionen. Also das ist auch wieder so ein bisschen der verrückte Teil, was bedeutet eigentlich Gebäude für Klimapolitik? Ja. Weil es gibt ja auch das deutsche Klimaschutzgesetz, ja, Wo der Anteil vom Gebäudesektor tatsächlich nicht diesen 30% entspricht, weil vieles, was wir im Gebäude sozusagen brauchen, um Gebäude warm zu bekommen, zum Beispiel Fernwärme, dann nicht im Gebäudesektor bilanziert wird, sondern für die Energiewirtschaft. Also das sind ja dann am Ende große Kraftwerke. Und da werden die Emissionen dann bilanziert, obwohl eigentlich der regulatorische Rahmen im Gebäudesektor stattfinden sollte. Und genauso ist es halt bei diesem ganzen Thema Neubau, dem Beton, den man dafür braucht. Mhm. Das sind ja sozusagen die Betonindustrie in Deutschland. Das sind ja Konzerne, die sozusagen unter den Top 10 der CO2-Emittenten sind. Und auch das wird überhaupt nicht sich sozusagen unter dem Blick auf den Gebäudesektor angeguckt, sondern eher das Gegenteil. Wir haben ja jetzt gerade wieder eine Bundesregierung, die viele Probleme sozusagen über das Thema Neubau lösen möchte und da auch überhaupt nicht, ich sag mal, einen Klimaschutzkurs fährt bei dieser Politiklinie. Also sehr schade, total wichtig, dass du es ansprichst, aber bisher noch gar nicht so richtig in der Betrachtung mit drin.
Mhm, sehr spannend. Ich glaube, wir kommen halt in dem Podcast, haben wir ja auch schon häufig über das Thema Abriss gesprochen, über das Thema Neubau, über das Thema von, wie nutzen wir eigentlich unseren Wohnraum, der schon vorhanden ist und wie kann man den möglichst effizient nutzen. Zu all diesen Themen gibt es auch schon Folgen. Genau, und deswegen sprechen wir heute quasi aber wirklich über den engen Bereich, in Anführungsstrichen, des Gebäudesektors. Vielleicht können wir das noch ein bisschen plastischer machen, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, um den CO2-Ausstoß in dem Gebäudesektor eigentlich zu reduzieren. Vielleicht kannst du dazu gleich ein paar Sachen sagen. Was mir auf jeden Fall noch auffällt, und das ist natürlich auch für unseren Fokus bezogen auf die soziale Wohnungspolitik immer ganz interessant, dass gerade diese Instrumente, um den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor zu reduzieren, natürlich, wir haben sowas wie die Modernisierungsumlage, also dass die Kosten zum Beispiel für eine energetische Modernisierung auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden können, am Ende sozusagen das Wohnen oft auch teurer machen, zumindest in erster Linie, also dadurch, dass die Kaltmieten steigen. Wenn man es gut macht, können vielleicht im gleichen Zuge die Ausgaben für die Heizenergie sinken. Aber das ist, glaube ich, so ein Effekt, den natürlich auch solche Maßnahmen haben können. Und so ein zweiter Gedanke, was ja auch viel diskutiert wird, ich weiß gar nicht, ob wir da heute so stark einsteigen, ist die Debatte über die Hauspreise, die ja auch total davon betroffen ist. Also wie ist dein Haus eigentlich energetisch aufgestellt? Und letztens die These gelesen, die ich ganz interessant fand, dass man gesagt hat, also früher wurde immer Lage, ist quasi entscheidend für den Hauspreis. Und heute ist es eigentlich auch die Frage von Energieeffizienz, die sehr, sehr starken Einfluss hat auf das, auf den Wert einer Immobilie. Genau, aber vielleicht reden wir über die Möglichkeiten, wie kommt man denn eigentlich zu einer Reduktion von CO2 im Gebäudesektor?
Genau, und da machen wir es uns vielleicht auch manchmal etwas leicht, weil aus Klimaschutzsicht ist die Strategie relativ logisch und simpel. Das sind zwei Punkte: Energieverbräuche runterbringen der Gebäude und eben auf klimaneutrale, erneuerbare Wärmeversorgung umstellen. Mhm. So. Wenn wir jetzt auf den Status quo gucken, sind wir bei beiden Punkten in Deutschland und auch in Europa noch sehr schlecht aufgestellt. Wir haben gerade auch in Deutschland dann sehr viele Gebäudebestände aus den 60er, 70er Jahren, die eigentlich mit überhaupt keinen energetischen Standards gebaut wurden, die sehr hohe Verbräuche noch teilweise aufweisen. Also wir haben auf der einen Seite eben die Herausforderung, diesen kompletten Bestand, alles, was wir sagen immer vor der ersten Wärmeschutzverordnung errichtet wurde, 78, errichtet wurde, zu modernisieren, auf einen sparsameren sozusagen Stand zu bringen und auf der anderen Seite eben die Wärmeversorgung auszutauschen. Und auch da, wenn man sich das anschaut, stehen wir noch ganz am Anfang. Also das Allermeiste heute ist fossile Wärmeversorgung, irgendwie 80% noch über Öl und Gas, und auch Fernwärme ist eigentlich noch komplett fossil. Also da ist man ja noch im einstelligen Bereich bei den erneuerbaren Optionen, die bereits im Gebäude sind. Deswegen, wie du ja gesagt hast, erstmal natürlich hoher Transformationsbedarf, das heißt erstmal hoher Investitionsbedarf, obwohl wir natürlich auch immer sehr stark dafür werben, das ist ja jetzt nicht nur reine Kosten, sondern was erreichen wir auch damit, ne? Also ich glaube, in dem Sinne, niemand beschwert sich, wenn er in einem super sparsamen, energieeffizienten, erneuerbar beheizten, wahrscheinlich noch mit PV auf dem Dach, Gebäude wohnt. Die Frage ist ja einfach nur, wie kommen wir dahin und wie ermöglichen wir allen, diesen Weg auch in so einem Gebäude zu wohnen, und die Instrumente, die wir sozusagen da auch gerade haben, um das zu finanzieren, laufen eben häufig zu Lasten von Menschen, die halt da nicht im Eigentum wohnen, sondern halt zur Miete wohnen und so weiter. Mhm. Und da muss man natürlich ran. Aber ich sag mal, von der Zielvorstellung, in so einem Gebäude zu wohnen, ich glaube, da ist es nicht das soziale Problem da drin, sondern in den Instrumenten, wie wir da hinkommen.
Mhm. Über die Instrumente lässt sich A gut streiten, glaube ich. Ich glaube, wahrscheinlich sind wir da gar nicht so weit auseinander, aber da werden wir auch nochmal ein bisschen drüber diskutieren, also welche Instrumente es vielleicht auch gibt, um auf der einen Seite Klimaschutzziele zu erreichen, auf der anderen Seite vielleicht auch zu schaffen, den Wohnungsbestand bezahlbar zu halten. Denn es ist ja schon so, dass rückt ja auch ein Stück weit immer mehr ins Bewusstsein der Debatte. Und da fand ich auch, gab es letztes Jahr eine sehr, sehr interessante Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu, die eben nochmal gezeigt hat, also die ärmsten Haushalte wohnen in der Regel in den schlechtest saniertesten Gebäuden. Und dadurch haben sie natürlich einen relativ hohen Energieverbrauch auf der einen Seite. Und sie zahlen eben auch mit Abstand am meisten für Heizenergie, also von ihrem Haushaltseinkommen. Und insofern könnte man natürlich auch sagen, ja, sie profitieren eigentlich am meisten von der energetischen Modernisierung, wenn sie eben so gemacht ist, dass sie tatsächlich zu einer Reduktion des Endenergieverbrauchs führen würden. Also sehr interessante Studie von der RAS, verlinken wir schon auch in den Shownotes, genau, kann ich nur jedem empfehlen. Weil das eben, also man könnte sozusagen ein bisschen die These aufstellen, die Wärmewende im Gebäudesektor ist auf jeden Fall auch eine soziale Frage.
Absolut, also genau, was du da gerade angesprochen hast, das ist ein totales Gerechtigkeitsproblem auch gerade in Deutschland, dass eben in den schlechteren Beständen häufig Menschen halt wohnen, die sozusagen sich auch nichts anderes leisten können und dann auch so etwas wie den Preisschocks, wie wir sie dann 22 erlebt haben beim Gas, vollkommen ungeschützt ausgesetzt sind erstmal, weil sie sozusagen nicht die Möglichkeit haben, wie, sag mal, Leute mit höheren Einkommen dann auch wirklich zu überlegen, ist das für mich jetzt umzugsrelevant, ziehe ich jetzt irgendwie in ein effizienteres Gebäude deswegen, also diese Möglichkeiten sind halt nicht gegeben. Und wir sehen das tatsächlich, dass es da halt sozusagen eine Konzentration von Menschen mit geringeren Einkommen in diesen schlechteren Gebäuden gibt. Mhm. Und das ist ja dann auch in dem Moment sozusagen etwas, was den großen Sprengstoff bei klimapolitischen Instrumenten ausmacht. Dann reden wir über den CO2-Preis, der von seiner Lenkungswirkung auf fossile Brennstoffe erstmal sinnvoll ist. Gleichzeitig wissen wir aber, das wird überproportional Menschen mit geringen Einkommen belasten und wir haben noch keine Lösung dafür und wir haben eine Bundesregierung, wie man wieder sieht, die sich auch gegen die sozialen Lösungen, die dafür im Koalitionsvertrag drinstehen, auch wehren, Stichpunkt Klimageld. Also das ist eine total schwierige Situation, auch für uns als Umweltverbände, dass wir eigentlich schon bei vielen Sachen wissen, es könnte sozial richtig gemacht werden, es würde Gerechtigkeitsprobleme adressieren, aber es wird dann sozusagen nur einseitig das eine umgesetzt, also Preissignale gesetzt, Vorgaben gemacht und eben die soziale Komponente, die dann auch wirklich allen helfen würde, also die den Menschen in diesen Gebäuden helfen würde, dann auch mitgedacht und mit umgesetzt. Ich nenne da immer als Beispiel gerne sozusagen das Sondervermögen, das wir zur Abfederung der Energiepreise aufgewendet haben. Und dann gab es eigentlich tolle Empfehlungen aus dieser Gaskommission, wo gesagt wurde, wir brauchen jetzt auch ein Sanierungsprogramm für die schlechtesten Gebäude, vor allen Dingen, die vermietet sind und vor allen Dingen für die Sozialwohnungen. Genau das wäre sinnvoll, diese Investitionen aus so einem Sondervermögen zu tätigen. Aber nein, das ist wieder das, was dann nicht möglich ist. Und ich sag mal, durch das Urteil jetzt des Verfassungsgerichts im Herbst, diese Handlungsspielräume auch noch weiter eingeengt wurden, ein Sondervermögen auch für solche sinnvollen investiven Maßnahmen einzusetzen, die auch einen sozialen Mehrwert hätten.
Mhm. Das wird tatsächlich in der Studie auch adressiert. Also genau diese quasi nicht zu Ende geführte Empfehlung der Expertenkommission rund um die Gaspreiskommission. Genau, vielleicht, um das nochmal plastisch zu machen, also genau, also wenn man das vergleicht, du hattest es ja auch schon gesagt, ne? Die meisten Leute, die geringe Einkommen haben, wohnen eben in Altbauten, oft die ab 49 errichtet wurden. Und die haben halt einen 20% höheren CO2-Verbrauch als irgendwie Gebäude, die, glaube ich, ab 2001 fertiggestellt wurden. Also es ist wirklich unfassbar, wie groß die Unterschiede sind. Und das trifft eben dann eben Leute, die ja wirklich einen kleinen Geldbeutel haben, am allerstärksten. Jetzt kommen wir, du hast es schon quasi angerissen, zoomen wir so ein bisschen rein, eigentlich über die Arbeit, um ein bisschen über die Arbeit der Bundesregierung zu sprechen. Und genau, du hast auch schon den Koalitionsvertrag der Ampel adressiert. Vielleicht können wir erstmal so ein bisschen darüber sprechen, was steht denn eigentlich da drin? Also worauf hat sich denn die Ampel eigentlich 2021, war das, ne?
Ja, ich muss auch immer rechnen.
Ich muss auch immer rechnen, aber 2021 ist die Ampel an die Regierung gekommen. Das kommt mir schon irgendwie länger hervor.
Gewisse Ermüdungserscheinungen.
Genau, gewisse Ermüdungserscheinungen. Was hat die denn eigentlich in ihrem Koalitionsvertrag da vereinbart in diesem Bereich?
Ja, ich weiß immer genau, wann der Koalitionsvertrag kam. Der kam nämlich an meinem Geburtstag. Deswegen
Vergesse
ich das Datum nicht, das war nicht so nett. War dann Arbeit. Genau, das gibt tatsächlich ein Unterkapitel auf den vielen, vielen Seiten, das die Überschrift irgendwie Klimaschutz im Gebäude hat. Im Prinzip ist das auch nur eine Seite, kurz und knapp, die jetzt sozusagen spezifisch beschreibt, was im Gebäudesektor gemacht werden soll. Und ich würde im Prinzip vier Punkte einfach nochmal im Kern hervorheben. Und das ist, das ist ein an den Neubaustandard rangegangen werden sollte, dass sozusagen nochmal bei Sanierungen, also umfangreichen Sanierungen, nochmal klarere Vorgaben gemacht werden sollten, welcher Standard erreicht werden soll. Dann das Thema erneuerbaren Vorgaben für neue Heizungen, was im Koalitionsvertrag schon eindeutig drinsteht, dass die 65% erneuerbaren Vorgabe für neue Heizungen. Und dann eben als letzter Punkt, und der steht da leider nur total verklausuliert drin, eigentlich aber umso wichtiger, nämlich Sanierungsvorgaben, die zu dem Zeitpunkt auf europäischer Ebene geplant waren. Da unter dem Stichpunkt Minimum Energy Performance Standards, kurz MEPS, da war gerade die Europäische Kommission dran, während die Koalitionsverhandlungen stattfanden, dafür einen Vorschlag zu entwickeln. Und das ist schon etwas, was die Bundesregierung damals sehr stark unterstützt hat und deswegen sich nur zu der Formulierung irgendwie durchringen sollte, die deutsche Bundesregierung unterstützt, was die Kommission dazu vorschlägt in der Gebäuderichtlinie. Sehr vage leider, aber das ist sozusagen noch der vierte große Punkt, dass auch eben bei den Bestandsgebäuden sukzessive Vorgaben gemacht werden sollten, was die an Mindestenergiestandard erreichen sollen. Weil wie du ja auch gerade gesagt hast, ne, die sehr schlechten Gebäude, die sogenannten Worst Performing Buildings dann immer im Englischen, in Deutschland sind das die Effizienzklassen G und H, die sind für die Hälfte der CO2-Emissionen im Gebäudesektor zuständig. Nur die beiden schlechtesten Klassen. Also diese Bandbreite ist schon enorm, wie viel mehr Energie sozusagen ein sehr schlechter Altbau verursacht gegenüber einem, ich sag mal, sehr effizienten Neubau von heute. Mhm. Deswegen sollte da eben endlich mal ein Instrument entstehen, um da zielgerichtet ranzugehen.
Kann man sagen, wie viele Gebäude das in etwa Deutschland sind?
Ja, das kann man sagen. Da zwingst du mich jetzt gerade zu komplizierten Rechnungen. Also wir haben in Deutschland, jetzt muss ich wieder konzentrieren, also da gucke ich mal kurz auf meine Zahlen, das ist nämlich das Einzige, was ich mir vorher aufgeschrieben habe. Wir haben in Deutschland, es wird immer unterschieden zwischen Mehrfamilienhäusern und Ein- und Zweifamilienhäusern und es gibt halt 16 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser und 3 Millionen Mehrfamilienhäuser, also ne, Deutschland irgendwie das Land der Einfamilienhäuser. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man auf die Wohneinheiten guckt, also wie wohnen die Menschen in Deutschland, wohnt ungefähr die Hälfte in Mehrfamilienhäusern und die Hälfte in Einfamilienhäusern. Aber wenn wir jetzt auf Gebäude und die Energieeffizienzklassen gucken, dann sind sozusagen die schlechtesten vor allen Dingen die Einfamilienhäuser aus dieser Zeit. Und da ist ungefähr, ich glaube, 40%, je nachdem, welche Bewertungsgrundlage man nimmt. Wir nehmen immer elendige Diskussion, aber sozusagen die Bedarfe, also die Analyse der tatsächlichen, also energetischen Qualität. Das ist im Verbrauch häufig anders, weil Menschen, die in solchen Gebäuden wohnen, ich sag mal, die sich in eine bessere Effizienzklasse reinsparen, weil sie dann halt sozusagen die Gebäude gar nicht richtig beheizen, die in so einem schlechten Zustand sind. Aber davon ist 40% der Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland ist in diesen ganz schlechten Effizienzklassen, also noch ein sehr, sehr hoher Teil, der da noch sehr sanierungsbedürftig ist, ja. Bei den Mehrfamilienhäusern ist es tatsächlich gar nicht ein so hoher Anteil. Ich würde sagen, ungefähr 15 bis 20% sind sozusagen in den schlechtesten Klassen, aber die meisten sind, das hat auch viel damit zu tun vom Verhältnis von Volumen zur Oberfläche, sind halt häufig kompakter und dann mag zwar eine Wohnung, die viel Außenfläche hat, dann im Einzelfall doch nicht so gut sein oder viel Energie nach draußen verlieren, aber in der Gesamtheit des Gebäudes haben die meistens eine etwas bessere Effizienzklasse im Durchschnitt.
Ja, das sind auf jeden Fall krasse Zahlen. Ich glaube, wir gucken wahrscheinlich im Podcast hier immer eher aufs Mietwohnen und ich meine, diese 15 bis 20% unter den 3 Millionen Gebäuden sind dann wahrscheinlich in der Mehrzahl eben genau die Gebäude, wo Leute mit wirklich geringem Einkommen überhaupt noch wohnen können. Aber man sieht auf jeden Fall, es ist eben auch eine ganz massive oder eine ganz große Diskussion, gerade bei den Einfamilienhäusern und Zweifamilienhäusern. Vielleicht können wir nochmal, bevor wir da ins Detail anscheinend nochmal ein bisschen rauszoomen. Also, ich habe jetzt gelesen bei meiner Vorrecherche, dieser gesamte Gebäudebestand soll nach den Vorgaben der Bundesregierung bis spätestens 2050, richtig?
45
klimaneutral werden. Und genau, da sozusagen gibt es ja dann einen, sagen wir mal, CO2-Reduktionspfad. Und kann man denn da schon eine Einschätzung geben? Also wie sieht denn da die Ampel sozusagen aus? Also erreicht sie diese Ziele oder was ist da überhaupt eigentlich die Vorgabe und inwiefern wird diese Vorgabe eingehalten auf dem Weg quasi zu einem klimaneutralen Gebäudesektor?
Ja, die Zielvorgaben sind sehr, sehr klar und das ist manchmal auch eine sehr frustrierende Komponente in der Arbeit, dass sie auch sozusagen als Bundesregierung sehr genau wissen, was getan werden müsste. Und wir haben in Deutschland, ich sag mal, das Hauptinstrument zum einen eben den Beschluss, bis 2045 klimaneutral zu werden. Das wurde, nachdem vor jetzt auch wieder fast 3 Jahren das Urteil vom Bundesverfassungsgericht kam, dass wir nicht genug machen beim Klimaschutz, wurde das eben vorgezogen auf 45. Und es gibt eben in Deutschland das Klimaschutzgesetz, das sehr genau festlegt, für die einzelnen Sektoren auch, wie der Minderungspfad in jedem Jahr aussehen muss. Und daran erkennt man eben auch, dass es eben im Gebäudesektor nicht so gut läuft. Also ab 2020 gibt es ist dieses Gesetz wirksam geworden und greifen diese jahresscharfen Zielvorgaben. Und der Gebäudesektor hat es noch nicht ein einziges Jahr geschafft, seine Zielvorgaben zu erreichen und wird es auch sozusagen im letzten Jahr nicht geschafft haben und wird es auch in den nächsten Jahren nicht schaffen. Das ist sehr, sehr klar. Und da greifen eigentlich relativ scharfe Mechanismen aus diesem Klimaschutzgesetz, was die Bundesregierung dann verpflichtet ist zu tun, nämlich Sofortprogramme aufzulegen und für die Einhaltung der Ziele sich einzusetzen. Aber was tut die Bundesregierung? Das Gesetz abschaffen. Ist natürlich der Weg des geringeren Widerstands, aber hochproblematisch, wenn wir darauf gucken, dass wir das Ziel Klimaneutralität 45 haben und gerade mit dem Gebäudesektor, ein Sektor, wo man sehr langfristige Investitionen trifft und im Prinzip alles, was wir heute im Gebäudesektor machen, jede Heizung, die wir einbauen, jedes Gebäude, das wir irgendwie anfassen an der Fassade oder was auch immer, das muss jetzt schon auf das Ziel Klimaneutralität 2045 einzahlen. Man will nicht alle 10 Jahre seine Gebäude sanieren. Und das ist eben so ein bisschen das Frustrierende gerade, dass diese Notwendigkeit jetzt schon so viel zu machen und jetzt schon die richtigen Entscheidungen, die richtigen Weichen zu setzen, für das Ziel Klimaneutralität, dass das eben noch nicht richtig erkannt wird. Und das schiebt sozusagen den Druck dann nur auf die nächsten Jahre und auch die Investitionskosten und alles. Ich habe gestern die tolle Formulierung gehört, es wird nie so günstig sein, Klimaschutz zu machen wie heute, weil in wenigen Jahren stehen wir vor exakt der gleichen Herausforderung, aber es wird dann umso komplizierter, umso disruptiver, umso schwerer, da noch irgendwie das Ruder rumzureißen und das hinzubekommen.
Ich glaube, du musst unseren Hörerinnen und Hörern, die noch nicht ganz so tief im Thema drin stecken, nochmal kurz erklären, was wurde genau abgeschafft an Gesetzen?
Ja, okay, genau, da lache ich nur noch drüber, aber genau, es gibt, wie gesagt, das Klimaschutzgesetz, ich finde, das lohnt sich auch, das mal anzugucken, weil das recht knapp und kurz ist und es gibt einfach eine Tabelle, die da dran hängt und in dieser Tabelle stehen die einzelnen Wirtschaftssektoren von Deutschland und wie viel Emissionen die pro Jahr erreichen dürfen. Und wie ich ja gerade gesagt habe, es gibt diesen Mechanismus, wenn man dieses Jahresziel nicht schafft, dass man dann sozusagen seine Hausaufgaben machen muss und nochmal ein neues Programm vorlegen muss. Und im Prinzip will die Bundesregierung jetzt genau diese beiden Aspekte abschaffen. Also sie wollen nur noch eine sektorübergreifende Gesamtbetrachtung machen. Das muss man auch sagen, so wenn man jetzt alle Sektoren miteinander verrechnet, dann kommen sie gerade in diesen Jahren noch hin. Sie kommen 2030 nicht hin, was sie auch wissen, was ihre eigenen Analysen sind, aber so im Moment halt schon. Das heißt, es ist halt so ein bisschen Verschiebebahnhof, so Landwirtschaft ist noch nicht so schlimm, dann geben die uns doch ein paar Emissionen. Das ist so die Idee. Und auf der anderen Seite sich, ich sag mal ganz böse, sich von dieser lästigen Pflicht zu befreien, jedes Jahr, wenn sie ihr Sektorziel verfehlen, dann auch noch wieder neue Sofortprogramme aus dem Boden stampfen zu müssen. Also ich sag mal eine Aufgabe, die sie in den letzten Jahren jetzt auch nicht so ernst genommen haben. Aber genau diesen Mechanismus wollen sie eben auch erstmal rausnehmen, dass da es geht dann eher so in die Richtung, dass es eine 3-Jahres-Betrachtung ist. Ja, aber ich sag mal, mit diesem Vorschlag sind sie jetzt nicht auf so viel Begeisterung gestoßen. Im Herbst gab es dazu eine erste Anhörung im Bundestag und irgendwie aus der Breite der angehörten Verbände gab es relativ viel Kritik, weil allen irgendwie klar ist, dass ein Umstricken dieses Gesetzes nicht dazu führt, dass wir besseren Klimaschutz machen oder dass wir der Zielerreichung 2030 näher kommen, sondern der hauptsächliche Mechanismus darin ist, wieder um ein paar Jahre nach hinten zu verschieben. Und im Prinzip zu sagen, ja, das ist dann das Problem der nächsten Regierung, die dann antritt.
Und wir haben ja eigentlich die Zeit auch einfach nicht.
Absolut nicht.
Wir haben die Zeit nicht. Ja. Gut oder schlecht, je nachdem, wie man es bewerten will. Für die Wirtschaft vielleicht, naja, wer weiß, vielleicht ganz gut. Aber wir wollen jetzt mal ein bisschen in zwei Teile einsteigen. Also du hast ja schon so ein bisschen gesagt, wir auf der einen Seite gab es diese lange Passage über die sogenannte MAPS, also quasi diese Diskussion, die es auf EU-Ebene gab für die Gebäudesanierung. Das würde ich im zweiten Teil besprechen wollen. Im ersten Teil würde ich gerne über das Gesetz sprechen, was diesen Gebäudesektor und ich glaube diese ganze Frage von inwiefern ist das eigentlich ein total relevanter Teil, um die Klimaschutzziele zu erreichen, der ist ja letztes Jahr über die Diskussion über das Heizungsgesetz eigentlich das erste Mal meinem Gefühl nach als jemand, der zwar relativ nah dran ist, aber dann doch auch nicht ganz in diesem Klimathema drin steckt, wirklich erst ins Bewusstsein gerückt. Und ich meine, es gab halt eine sehr, sehr große vergiftete Debatte darum, nämlich um das sogenannte Heizungsgesetz. Das ist ja eigentlich das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG. Und das ist, hast du es auch schon gesagt, das stand ja auch schon im Koalitionsvertrag der Ampel, dass man daran will, um quasi neue Vorgaben zu machen, was das Beheizen der Gebäude angeht. Vielleicht kannst du uns erstmal kurz erklären, Heizungsgesetz kennt jeder, GEG kennen wahrscheinlich die allerwenigsten. GEG, was steckt da eigentlich drin? Also geht es da quasi nur um das Heizen oder was sozusagen steckt in diesem GEG drin? Und genau, vielleicht fangen wir da erstmal mit an.
Ja, genau, da kann man schon mal mit ein paar Irrtümern aufräumen, aber ich fand es auch immer spannend, dass es dann auf einmal Heizungsgesetz hieß und vor allen Dingen das Gesamtgesetz jetzt irgendwie der Ampel zugesprochen wird, weil tatsächlich das Gebäudeenergiegesetz ist ein Rahmengesetz, das die Große Koalition, also die Vorgängerregierung, beschlossen hat. Und im Prinzip ist es das große Rahmengesetz, das Klimaschutz und Energievorgaben für Gebäude in Deutschland definiert. Mhm. Das ist auch im Prinzip eine Fusion aus zwei verschiedenen, also einer Verordnung und einem Gesetz, also dem Erneuerbaren Wärmegesetz und der Energieeinsparverordnung. Also
die ENEV.
Genau. Ja. Einfach Sachen, die es auch schon seit Jahrzehnten in Deutschland gab, also weil jetzt immer alle so ein bisschen aus den Wolken gefallen sind, dass sowas jetzt kommt. Und das sogenannte Heizungsgesetz ist im Prinzip ein neuer Paragraph im GEG. Also ein Gesetz, das über 100 Paragraphen hat und Paragraph 71 regelt halt jetzt diese erneuerbaren Vorgabe für neue Heizungen. Also das ist im Prinzip alles, was sich hinter dem Heizungsgesetz versteckt. Und es ist, wie ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, im Prinzip nur die Umsetzung der erneuerbaren Vorgabe für neu eingebaute Heizungen oder ausgetauschte Heizungen.
Genau, und es gab auch schon, habe ich auch schon gelesen, es gab auch schon 2020 auch schon mal eine Novelle. Also eigentlich sozusagen ist das Heizungsgesetz ja im Endeffekt eine Novelle des GEG gewesen, aber es ist halt im Diskurs quasi, wurde so dargestellt, als sei es irgendwie was komplett Neues. Ja.
Und ganz offiziell, also das war immer der Plan der Bundesregierung, die kleine Novelle, so hieß sie immer, die kleine Novelle. Also das, was wir an letzten Jahren Diskussionen erlebt haben, wie gesagt, ist nur so eine kleine vorgeschobene Änderung des Gesetzes offiziell gewesen. Jetzt traut sich natürlich niemand mehr, an dieses Gesetz nochmal ranzugehen.
Ja, also vielleicht können wir aber noch mal ein bisschen stärker einsteigen. Du hattest es vorhin ja auch schon gesagt, vielleicht können wir einmal nochmal vergleichen, was hatte sich die Ampel vorgenommen im Bereich des Heizens? Wir haben ja schon gelernt, quasi es ist neben der Reduktion des Energieverbrauchs, also durch Dämmung der Gebäude, ja ein zentraler Baustein, dass man quasi bei der Erzeugung von Heizenergie darauf achtet, dass das halt eben möglichst mit erneuerbaren Energien passiert, also klimaneutral in Zukunft ist. Und was steht jetzt eigentlich quasi in diesem Heizungsgesetz dann drinne?
Genau, also ich kann erstmal ganz sachlich und neutral die Grundidee formulieren, weil ich glaube, dann sagt jeder, das ist ja total sinnvoll.
Ja.
Die Idee ist eben, wir haben ja gerade schon darüber geredet, wie viele Gebäude es gibt. Entsprechend gibt es viele Heizungen in Deutschland, die zum größten Teil eben noch fossil sind, nicht erneuerbar. Und um die für das Ziel Klimaneutralität vorzubereiten, muss man halt sagen, ich meine, wir alle wissen ungefähr, wie lange hält eine Heizung ungefähr. Wir haben auch die Daten dazu, wie alt die Heizungsbestände sind.
15 bis 30 Jahre etwa, oder? Das
kann man auf jeden Fall sagen. Achso, ja, dann sagen wir das nochmal so dazu. Genau, und wir haben tatsächlich auch einen relativ alten Heizungsbestand in Deutschland. Also ich glaube, 40% sind auf jeden Fall älter als 20, 25 Jahre. Also, und klar ist, wenn man eigentlich jetzt eine neue Heizung braucht, die läuft ja dann auch bis 2045. Also muss man ja sukzessive diesen Umbau, diesen Austausch dieser Millionen von Heizungen jetzt mal starten und organisieren. Und die Idee war eben, wir machen wenn eine Heizung neu eingebaut wird, eine erneuerbare Vorgabe, um das eben vorzubereiten, die 65%. Das heißt, im Neubau, aber eben auch bei einer ausgetauschten Heizung, muss die eben dieser erneuerbaren Vorgabe entsprechen. Und ich muss dazu auch nochmal so aus der Perspektive Klimaschutz sagen, das ist bei weitem nicht genug, um das Ziel Klimaneutralität zu erreichen. Wir kennen ja die Austauschraten von Heizungen. Wir wissen, wie häufig das passiert und wie viele Fossile noch im Bestand sind. Also allein diese Vorgabe hätte jetzt noch überhaupt nicht ausgereicht, um die Emissionen so runterzubringen, wie das Klimaschutzgesetz das vorsieht. Also selbst in der ursprünglichen Fassung oder wie es eben notwendig wäre, damit wir tatsächlich 2045 keine fossilen Heizungen mehr haben, weil die eigentlich viel länger halten. Das ist etwas, was eigentlich vor 10 Jahren intensiv hätte diskutiert werden müssen, damit wir tatsächlich auf diesen sukzessiven linearen Austauschpfad kommen. Mhm. Jetzt müssen wir definitiv das Tempo nochmal deutlich erhöhen über das, was jetzt schon beschlossen wurde.
Mhm. Und was wurde jetzt genau beschlossen?
Genau, was wurde jetzt genau beschlossen? Also, im Prinzip, genau das wurde beschlossen. Jede, in dem Sinne neu eingebaute Heizung, muss 65% erneuerbare Vorgabe entsprechen. Was die Bundesregierung aber gemacht hat, ist, den Menschen noch einen Optionenkasten mitzugeben, was alles dieser Definition entspricht. Man kann das immer noch sich da eine eigene Tüftellösung überlegen, aber im Prinzip haben sie gesagt, hier, diese inzwischen sind es vermutlich schon irgendwie 9 Erfüllungsoptionen, die könnt ihr nehmen, dann seid ihr sozusagen ohne Prüfung, ist das okay, dann erfüllt ihr dieses Kriterium. Und da muss man jetzt eigentlich so ein bisschen ausholen, weil wir wissen im Prinzip sehr genau, wie man unseren Heizungsmarkt umstrukturieren müsste, um klimaneutral zu werden. Mhm. Und das ist im Prinzip eine komplette Umstellung auf Wärmepumpe oder Wärmenetze. Mhm. Was aber jetzt in diesen ganzen Diskussionen
Wärmenetze hieße dann über Fernwärme.
Fernwärme, oder inzwischen Nahwärme. Genau, richtig, genau. Was aber jetzt in der ganzen Diskussion neben diesen sehr sinnvollen und auch zukunftsweisenden Technologien jetzt erlaubt wird, sind eben viele andere Optionen, die im Zuge der Verhandlungen damit reingegangen sind. Und ich würde mal sagen, dass das krasseste Beispiel, und da sieht man auch ein bisschen, wer auch diese Aufregung im letzten Jahr mitproduziert hat oder definitiv davon profitiert, ist, dass es wieder ermöglicht wurde, mehr oder weniger Gasheizungen einzubauen. Und ich glaube, das ist vielen auch nicht so bewusst, dass diese ganzen Diskussionen aus meiner Sicht nicht dazu geführt haben, dass das Ganze sozial sehr viel ausgewogener ist oder die Leute besser mitnimmt, sondern aus meiner Sicht hat vor allen Dingen die fossile Lobby sich auch damit durchgesetzt, wieder Optionen in ihrem Interesse und die ihr Geschäftsmodell verlängern, wieder zu erlauben und zu ermöglichen als Erfüllungsoptionen. Das wird dann unter schönen Begriffen getarnt, wie wasserstofffähige Gasheizung.
Ready.
Richtig, genau. Aber im Endeffekt bedeutet es einfach nur weiterführen, setzen auf Gas mit vollkommen unklarem Zielfahrt, wie man da eigentlich wieder rauskommt. Mhm. Also. Mhm.
Zumal ja bei dieser ganzen Frage von H2 Ready, also eine Gasheizung, die potenziell auch mit Wasserstoff betrieben werden will, so würde ich das als Laie jetzt quasi mal zusammenfassen, da ja auch völlig unklar ist, inwiefern eigentlich ein Wasserstoff überhaupt für das Beheizen von Gebäuden bezahlbar und auch sinnvoll. Das ist, glaube ich, sozusagen beides ja völlig umstritten. Und ob es überhaupt kommen kann, das sind ja einfach so Fragen, die da meiner Meinung nach noch recht ungelöst eigentlich sind und den Leuten vielleicht auch ein Stück weit versprochen wird. Ja, vielleicht wird es in Zukunft möglich sein, diese Heizung dann mit Wasserstoff zu betreiben, aber ob das wirklich so sein wird und ob das überhaupt dann auch für sie leistbar ist, das ist halt nochmal eine ganze Ansicht auf einem ganz anderen Blatt.
Absolut. also genau was du sagst, es sind ganz viele Fragen nicht gelöst und keine dieser Fragen führt aus unserer Sicht dazu, dass am Ende diese Heizoption irgendwie bezahlbar wäre, irgendwie realistisch wäre, dass das ist im Prinzip eine Erzählung, die die vielen Leuten in den Kopf gesetzt wird. Und natürlich dockt das total gut, glaube ich, bei vielen Menschen an, weil halt gesagt wird, guck mal, die Gasheizung, die Gasleitung habt ihr ja schon an eurem Haus liegen. Da schicken wir einfach ein erneuerbares Gas durch. Ihr braucht euch um nichts kümmern. Das ist alles so wie vorher. Wir tauschen nur euer Gerät aus. Und ich sag mal, das spielt natürlich darauf ein, so, es ist ganz bequem, die Transformation, wir müssen nichts ändern, wir tauschen einfach nur euren Brennstoff aus und fertig ist. Aber dass es nicht so einfach ist, zeigt sich schon da an dieser ganzen Diskussion um Wasserstoff. Also wie wird Wasserstoff produziert, wie viel Energie braucht man, um Wasserstoff zu produzieren? Das ist ein Vielfaches der Energie, die man eben braucht, um eine Wärmepumpe zu betreiben. Es ist nicht möglich, das in Deutschland zu produzieren. Das heißt, am Ende wird das irgendwo auf der Welt unter schwierigen Konditionen, dann soll das mit Schiffen, weil dafür kann man keine Pipelines bauen, so für das flüchtigste Element der Welt, durch die ganze Welt, so soll das dann mit Schiffen zu uns kommen und hier in ein niegelnagelneues, also das muss eben auch klar gesagt werden, für diesen Wasserstoff muss eine komplett neue Infrastruktur, ein komplett neues Leitungsnetz aufgebaut werden. All das soll passieren, aber man merkt so richtig, wie das in den Köpfen und in der Diskussion irgendwie realistischer wirkt, als dass man einfach, pardon, mit Strom heizt. So, das ist dann auf einmal total unrealistisch und das geht doch gar nicht und wir haben, das ist wirklich etwas, was wir beobachtet haben im letzten Jahr und was auch dann Umfragen gezeigt haben, dass sich in vielen Köpfen irgendwie so ein bisschen festgesetzt hat, dass das tatsächlich eine sinnvolle Alternative in der Wärmeversorgung ist, auf erneuerbare Gase, was auch immer das ist, zu setzen. Das ist sehr, sehr bedauerlich und es zahlt am Ende halt vor allen Dingen darauf ein, dass wir sehr viel länger in der fossilen Abhängigkeit sitzen.
Ich meine, als Reaktion auf diese Debatte gab es ja tatsächlich dann letztes Jahr auch nochmal neue Rekordwerte, was den Einbau von neuen Gasheizungen anging. Über die Folgen würde ich, glaube ich, gleich auch gerne nochmal ein bisschen mit dir diskutieren, aber vielleicht noch zum Abschluss quasi zu dem Gesetz. Wenn man sich das genau anschaut, dann ist ja, bevor quasi diese Vorgabe im Bestand greift, also dass man 65% erneuerbare Energien, dass eine Heizung damit betrieben werden darf, gibt es ja noch diese Vorgabe der kommunalen Wärmeplanung. Also es muss quasi vereinfacht gesagt die Kommune festlegen, also jetzt in dem Fall die Stadt, bei uns jetzt hier die Stadt Berlin, aber irgendwie ansonsten auch kleinere Gemeinden. Wie werden denn in Zukunft quasi die Häuser beheizt? Also wird das einen Anschluss an ein Nahwärmenetz, an ein Fernwärmenetz geben? Oder muss es quasi individuelle Lösungen geben? Also Stichwort Wärmepumpe, Stichwort Gasheizung, Hardware ready. Genau, und dann sozusagen erst, wenn diese kommunale Wärmeplanung abgeschlossen ist, je nachdem, wie groß die Kommune ist, habe ich gelesen, bis 2026 oder spätestens 2028 bei kleineren Gemeinden, erst dann gelten diese scharfen Vorgaben. Und im Neubau, und das ist quasi vielleicht auch nochmal so eine Sache, fand ich auch ganz interessant, bei Neubaugebieten, also sagen wir jetzt mal dem Neubau auf der grünen Wiese, da gilt diese Vorgabe ab sofort, also ab 01.01.2024. Aber bei Bauen im Bestand, was ja in Berlin sozusagen ganz, ganz wichtig ist, also die meisten Neubauten in Berlin entstehen eben ja nicht auf der grünen Wiese, sondern entstehen in Baulückenschlüssen, da geht diese Vorgabe auch erst mit dem Abschluss der kommunalen Wärmeplanung. Fand ich ganz interessant, ja.
Ja, du sprichst ganz viele komplexe Aspekte an, vielleicht auch zu diesem Thema Neubau. Also wir haben ja tatsächlich auch einen Neubaustandard, der gilt.
Ja.
Und auch unter dem geltenden Neubaustandard ist es relativ kompliziert, also eigentlich nicht mehr möglich, noch fossile Heizung einzubauen. Also da hätte es nicht unbedingt nochmal diese 65% Vorgabe on top gebraucht. Also für mich war das eher so ein bisschen die Nullnummer, aber bitteschön, dann tritt das jetzt in Kraft. Und genau, diese Kopplung an die Wärmeplanung, ich fürchte, darüber kann man auch einen Podcast füllen, aber das im Prinzip ist es nochmal eine Verzögerung, um nach viele Sachen nach hinten rauszuschieben,
ja,
aus meiner Sicht. Was ich aber dazu sagen muss, was, glaube ich, vielen überhaupt nicht bekannt ist, dass trotzdem eine neue Vorgabe greift ab dem 01.01.2024. Und zwar, wenn man sich jetzt noch eine rein fossile Heizung, also eine Gas- oder eine Ölheizung einbaut, dann muss diese Heizung ab 2029 erneuerbare Beimischungsquoten erfüllen, die auch sukzessive steigen. Und das ist im Prinzip auch eingebaut worden, um jetzt schon fossile Lösungen unattraktiver zu machen. Aber meine große Sorge ist auch, dass vielen das nicht so richtig bekannt und bewusst ist, dass sie sich jetzt nicht bedingungslos noch einfach wieder eine Gasheizung einbauen können ab dem 01.01.2024, sondern sie da neben der CO2-Preisentwicklung auch durch diese Beimischungsquoten einen Kostenfaktor auf sie zukommt in wenigen Jahren, weil so viel erneuerbare Gase werden da ab 29 nicht auf dem Markt sein, wie du ja schon erwähnt hast, die Menschen sich gerade noch fossile Heizungen einbauen.
Aber da sind wir ja eigentlich auch schon mitten im Thema. Also welche Folgen hatte diese ganze Debatte, ne? Also sozusagen meine These, wir hatten das auch, glaube ich, schon ein bisschen im Vorgespräch, ist, da steckt ja im Ursprungsentwurf oder auch das, was im Koalitionsvertrag von der Ampel drin steckte, war ja relativ stark Ordnungsrecht. Also dass man tatsächlich eben von staatlicher Seite eine Vorgabe macht, ab Datum XY kann man nur noch die und die Heizungsform einbauen. Und jetzt wäre mein Gefühl, diese Debatte, die es gegeben hat, hat auf der einen Seite so ordnungsrechtliche Vorgaben in der Zukunft auch sehr, sehr schwierig gemacht, weil es eben Heizungsheizdiktat, Heizungsstasi. Wir hatten gleiche Debatte, da kommen wir auch gleich nochmal zu, auch jetzt auch bei der Gebäudesanierungsvorgaben auf EU-Ebene. Wir kennen diese Debatte auch aus dem Wohnbereich. Also sobald man mit Ordnungsrecht kommt, dann gibt es sehr, sehr große, sehr, sehr starke Lobbyverbände und auch eben unterstützt von Parteien, von bestimmten Medien, die quasi immer sagen, so geht's nicht, das ist eine Einschränkung unserer Freiheit. Da wurde ja auch jetzt in Bezug auf die Heizungsdebatte, wurde ja die Wärmepumpe irgendwie kulturell aufgeladen und das Heizen mit Gas, es gab da wirklich absurdeste Artikel, das Heizen mit Gas und Öl quasi als so zur Kulturfrage erklärt und irgendwie als kulturelle Norm. Aber wie siehst du das? Also was hat diese Debatte, diese aufgeheizte Debatte um das Heizungsgesetz ausgelöst und was heißt das eigentlich auch für zukünftige Klimapolitik?
Genau, ich glaube, da kann ich noch nicht in die eine oder die andere Seite, neige ich noch nicht in die eine oder andere Seite, weil das tatsächlich sehr viele Dinge, die du ja auch gerade beschrieben hast, sehr, sehr schwierig und schmerzhaft sind. Also keiner will jetzt irgendwie, dass das Thema Heizung politisiert wird, also so zur Identitätsfrage wird, sondern im Prinzip will man da ja so einen ganz sachlichen, neutralen Umbau. Und das Wichtige ist doch, dass es den Leuten zu Hause weiterhin warm ist. So. Also come on, ne? Also es ist doch völlig egal, wo es herkommt. Aber das ist halt sehr gut gelungen, da auf einmal bei allen so eine total starke Reaktion auszulösen. Meine Sorge ist halt schon, dass das jetzt auch bei vielen anderen Klimaschutzmaßnahmen die Diskurs und die Debatte so ein bisschen vergiftet hat und natürlich auch die Regierung wieder davon wegbewegt, so sinnvolle Vorgaben, die es braucht, auch anzugehen. Auf der anderen Seite haben, glaube ich, die allermeisten Menschen sich dann zum allerersten Mal mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben darüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutet für sie, welche Heizung sie auswählen. Und ich meine, im letzten Jahr sind nicht nur die Verkaufszahlen für die Gasheizung nochmal in die Höhe geschnellt, sondern auch die Wärmepumpen hatten ein absolutes Rekordjahr, auch wenn sie nicht davon ausgehen, dass sich das die nächsten Jahre fortsetzt. Und meine Hoffnung ist halt schon, dass wir da wieder in neutralere Fahrwasser reinkommen und die Menschen sich da einfach mit etwas mehr Zeit ganz bewusst mit den Vor- und Nachteilen auseinandersetzen. Was ich aber schon sagen muss, ist, dass wir hier wieder aus meiner Sicht erkennen, was wir so die letzten Jahrzehnte da auch an Politikversagen hatten, wenn es um Klimaschutz geht. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt da wieder an einem Rückschritt und wir suggerieren den Leuten wieder, dass es halt ohne diese, ich sag mal, Einschnitte und Vorgaben gehen würde. Und das tut es halt nicht. Und viele Parteien haben jetzt eine sehr öffentliche Plattform damit, dass sie die Leute davor schützen. Und wenige sagen den Menschen mal ganz deutlich, dass sie ihnen, also wie sehr sie ihnen damit schaden, dass sie sie angeblich davor schützen. Also damit hilft man niemanden an dem Punkt, dass man sich gegen diese Transformation wehrt. Da kann man ein wirtschaftliches Argument draus machen. Im letzten Jahr haben viele Heizungshersteller massiv in Wärmepumpenproduktion investiert, die ausgebaut. Die sind jetzt alle in Kurzarbeit und da ist wieder die Wirtschaft noch weitergegangen und vorgegangen und die Regierung zieht da nicht nach und hält das nicht ein. Und auf der anderen Seite, wir werden die Preisniveaus nicht halten können, die die Menschen gewohnt waren in den letzten Jahrzehnten bei Öl und Gas. Es ist einfach nicht wahr, das zu behaupten. So, es wird einen Preisanstieg geben und wir müssten eigentlich sehr intensiv da rein investieren, wie wir gerade sozusagen die geringen Einkommensgruppen, die vulnerablen Gruppen jetzt in den nächsten Jahren davor geschützt zu bekommen, wieder in diese Preisschocks reinzukommen. Und ich bin, ja, es ist sehr enttäuschend, dass auch dass im Prinzip bei den allermeisten Parteien jetzt sozusagen die Schlussfolgerung ist, und das sieht man auch, wir werden so einen Bundestagswahlkampf erleben, wo alle sagen, mit uns wird das nicht passieren. Ich meine, die CDU sagt jetzt schon, wir nehmen das Gesetz wieder zurück. Also
das ist einfach Wahnsinn.
Wahnsinn. Und das ist halt sozusagen das, wovor ich halt große Angst habe, dass man sozusagen einmal seinen kleinen Zeh ins Wasser gesteckt hat und jetzt wieder sozusagen Jahre der Rückschritte und wir können uns da gar nicht mehr rantrauen, erleben werden. So.
Ja, das wäre auch meine Einschätzung und ich glaube, das, was wir jetzt eben Stadtordnungsrecht, also ich meine, da steckt ja immer noch Ordnungsrecht drin und das ist ja nicht so, aber was wir anstatt Ordnungsrecht und Ordnungspolitik jetzt erleben, ist quasi wieder Stück weit eine sehr starke Transformation der Verantwortung auf das Individuum und das aber zur Folge haben kann, wenn man quasi nicht genug in den Debatten drin steht, wenn man sich nicht genug mit dem CO2-Preis auskennt und sich vielleicht da auch von Bild-Zeitung und Co. ein Stück weit zur Seite leiten gelassen hat, dass man am Ende eben mit den Folgen mehr Zahlen fürs Heizen alleine gelassen wird. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Gefahr, die da auch besteht. Also wir reden ja gerade über irgendwie so eine aufgehitzte Debatte. Wir erleben den Aufstieg irgendwie rechter Parteien. Und ich meine, was da sozusagen auch weiterhin auf uns zurollt, ist eben, glaube ich, ganz gefährlich auch tatsächlich. Aber ja, wir können eigentlich weitermachen mit Enttäuschung. Denn wir wollen uns ja noch einem zweiten Thema widmen. Und zwar, du hattest es vorhin schon angesprochen, steht auch schon im Koalitionsvertrag der Ampel, die sogenannten MAPs, also quasi könnte man sagen, eine EU-Gebäude, also Richtlinie, um Vorgaben zu machen, möglicherweise eine Sanierungspflicht einzuführen, um Gebäude in den nächsten 10 Jahren, sagen wir mal, zu sanieren. Das war der ursprüngliche Plan, glaube ich, die eine besonders schlechte Energieeffizienzklasse haben, also wo der Verbrauch quasi für Mieterinnen und Mieter, aber auch für Eigentümer eben besonders hoch ist. Da stand auch im Koalitionsvertrag drin, dass die Bundesregierung da ja, quasi intervenieren will, die Vorschläge, die ursprünglichen Vorschläge der EU-Kommission unterstützen möchte. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen anders als beim Heizungsgesetz eigentlich außerhalb der öffentlichen Debatte passiert. Also der Beschluss, den jetzt die EU-Kommission gefällt hat, der ist noch gar nicht so lange alt, glaube ich.
Ja, aus dem Dezember, genau.
Genau, aus dem Dezember. Ich glaube, das haben wirklich sehr wenige verfolgt. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz uns erklären, was hat es mit diesen Minimum Energy Performance Standards, also kurz MEPS, auf sich? Und auch, was ist eigentlich die Rolle der Bundesregierung am Ende sozusagen gewesen? Also von dem, was ursprünglich die Ampel mal angekündigt hatte und zu dem, was sie jetzt eigentlich im Endeffekt gemacht hat.
Genau, als Instrument, also die Sanierungsvorgaben erstmal wieder aus einer Analyse des Ist-Zustands geboren, ganz klar, wir müssen die Effizienz, den energetischen Standard des Bestands verbessern. Die Sanierungsraten, die energetischen Sanierungsraten sind viel zu niedrig. Wir kommen nicht auf den Zielpfad 2045 oder für die EU auch 2050. Da muss was passieren und die Idee, die ich auch erstmal nicht schlecht finde, aus verschiedenen Aspekten, ist zu sagen, wir haben natürlich ja auch begrenzte Kapazitäten. Wie viel haben wir auch über Handwerkermangel im letzten Jahr geredet? Lass uns das Ganze doch so angehen, dass wir ein bisschen zielgenauer die schlechtesten Gebäude, die wirklich größten Energieschleudern, zuerst adressieren. Und vor dem Hintergrund sind MAPs eigentlich mehr oder weniger ein Planungsinstrument, das sehr viele, die ganze Branche, die Menschen Klarheit haben. Wir setzen einen relativ langen Zeithorizont an. in 10 Jahren darf es sozusagen die schlechteste Gebäudeklasse H eigentlich nicht mehr geben. Und genau, aus dieser Grundidee heraus total sinnvoll, aber natürlich, genauso wie beim Heizungsgesetz, das erste Mal wirklich auf den Bestand gehend, auf den Besitz. Jeder Einzelne fühlt sich auf einmal betroffen und bekommt das irgendwie mit. Ich stecke da natürlich auch in der Blase drin. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das jetzt so aufgebauscht ist wie beim Heizungsgesetz, aber trotzdem haben sich irgendwie alle dazu genötigt gefühlt, sich dazu zu äußern. Das Wort Sanierungszwang ist schon durch viele Zeitungen auch gegeistert und sowohl unsere Bauministerin als auch unser Finanzminister.
Grüße an dieser Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Mussten sich dringend auch vor die Presse stellen und sagen, dieses Instrument im Prinzip nur über ihre Leiche. Und also wirklich gleich massiv die Position der Bundesregierung da nochmal gedreht in den letzten Jahren. Mhm. Aber genau, von der Grundidee ging es eher darum, wie kommen wir von einem, es gibt ja immer, also ne, wir setzen Anreize und hoffen, dass die Leute ein bisschen sanieren, was nicht passiert, in einen geordneteren Prozess, wo wir auch uns wirklich mal damit beschäftigen, wie steht es eigentlich in unserem Gebäudebestand, wo sind denn die schlechtesten? Und ich sag mal, ein Planungshorizont von 10 Jahren ja auch die Möglichkeit gibt, sehr viel besser flankierend unterstützende Instrumente, also Förderinstrumente dann passend aufzubauen. Also ich an und für sich bin ich eine große Befürworterin dafür zu sagen, wir haben eine klare Zielvorgabe, wir haben da einen Plan, wie wir da hinkommen und dann haben auch alle ein bisschen Zeit, sich darauf einzustellen. Und ich sag mal, deswegen ist es auch ein Vorschlag gewesen, der im Prinzip auch in der Wirtschaft eine recht breite Unterstützung gefunden hat. Also ich nenne da immer den BDI als Beispiel,
Deutscher Industrie, also Arbeitgeberverband, Dankeschön.
Der sich ansonsten immer mit Händen und Füßen gegen alles wehrt, was auch nur nach gesetzlicher Vorgabe oder Ordnungsrecht aussieht, sich ganz aktiv für dieses Instrument auf europäischer Ebene auch eingesetzt hat. Also totaler Sonderfall eigentlich, also breite Unterstützung, genau so an die Herausforderung ranzugehen.
Mhm. Genau, also wir haben schon gehört, also im Endeffekt am Anfang stand in der Debatte, man will relativ scharfe Vorgaben eben machen für die schlechtesten, also für die worst performing buildings, wie sie ja so schön heißen. Mein Eindruck war eben auch, also unter dem Eindruck der Debatte ums Heizungsgesetz hat Deutschland dann ja quasi so einen Turn gemacht, ne? Also am Anfang eher so eine scharfe Vorgabe unterstützt vielleicht ein Stück weit und jetzt war sie ja eher daran beteiligt, das auch nochmal stärker aufzuweichen. Was ist denn jetzt eigentlich dabei rausgekommen? Also was sozusagen, was wird sich jetzt durch das MEPS verändern oder was sind da die Vorgaben?
Genau, also wie du halt sagst, wir versuchen immer das Wort scharfe zu vermeiden, sondern ich sage in dem Zusammenhang immer gern gebäudegenaue Vorgaben, weil ich glaube, von dem, was dann in dem Gebäude gemacht werden muss, ist das gar nicht so schwerwiegend. Da geht es häufig auch tatsächlich erstmal um sehr niedrigschwellige, kleinere Eingriffe, um sozusagen die Effizienz erstmal um 2 Klassen oder so nach oben zu bringen. Ich finde immer wichtig, das dazu zu sagen, dass es dieses Instrument nie sozusagen vom ambitionierten Ziel her gedacht war, sondern sozusagen erstmal aus diesen ganz schlechtesten Klassen rauszukommen. Und was ist passiert? Ja, die heilige Kuh der Deutschen habe ich ja schon erwähnt, das Einfamilienhaus. Und das ist das Wichtigste, dass eben das Instrument so umgestrickt wurde, dass es eben nicht zielgenau Einzelgebäude erfasst. Das heißt, Millionen von Einfamilienhausbesitzern in Deutschland dazu zwingt, an ihren Gebäuden tatsächlich was zu machen. Hier haben wir auch eine schöne, starke Lobby in Deutschland, die dann vertritt. Und
Haus und Grund.
Ja, danke. Die da auch intensiv gegen gearbeitet hat, aber auch natürlich die großen Wohnungsunternehmen, ist ja klar. Und was halt jetzt erreicht wurde, ist halt, und da ist vielleicht die Parallele zum Heizungsgesetz, die maximale Verantwortungsdiffusion. Also wir haben immer noch eine Zielvorgabe, wie viel Energie eingespart werden muss im Gesamtbestand. Und es gibt auch noch so ein Rest davon, dass das in den schlechteren Gebäuden eingespart werden muss. Also es wird ein Anteil noch als Worst Performing definiert und ein Anteil dieser Maßnahmen muss dann bei denen stattfinden. Aber das ist überhaupt nicht zielgenau. Aber im Prinzip wird einfach nur gesagt, so, das ist jetzt euer Gebäudebestand in Tag X und in 10 Jahren muss aber der Energieverbrauch dieser Gebäude um exakt 16% niedriger sein. Das bedeutet am Ende nicht, dass nicht trotzdem ein Handlungsdruck bei den schlechtesten Gebäuden ganz logisch entsteht. Mhm. Aber es bedeutet eben genau das, was eigentlich schön gewesen wäre, auch Menschen, die sozusagen in Situationen sind, wo sie vielleicht an ihrem Gebäude nichts machen müssen, dadurch, dass man als Staat gesagt hat, wir machen euch jetzt die Vorgabe, müssen wir ihnen halt auch helfen, müssen wir ihnen was anbieten, genau das hat man jetzt rausgenommen. Und das ist jetzt das, was auch beim Heizungstausch passieren wird. Die Leute, die es sich leisten können, die werden jetzt irgendwie auf die staatlichen Angebote zugreifen können. Man wird ganz viel über Eigenkapital nachdenken, über irgendwelche Contracting-Angebote, um das Haus zu sanieren. Die, die sozusagen es leisten können, werden jetzt sozusagen von diesem Instrument vielleicht Nutzen ziehen können. Aber die, die sozusagen in den schlechtesten Gebäuden sitzen und diesen Zugang zu diesen Finanzinstrumenten oder was auch immer nicht haben, für die gibt es keinen regulatorischen Rahmen, der ihnen helfen würde. Also die bleiben da auf ihren schlechtesten Gebäuden mehr oder weniger sitzen. Und die Bundesregierung muss halt gucken, wie sie halt diese Gesamteinsparvorgabe erfüllt. Mhm. Ich habe da gerade wenig Hoffnung, dass sie Instrumente tatsächlich ergreift, die das dann auch erreichen. Also vieles deutet jetzt bei Deutschland eher darauf hin, dass sie dann eher Strafzahlungen riskieren oder Ausgleichszertifikate kaufen, als dass sie jetzt wieder etwas an passgenauen Instrumenten beschließen, das dann auch tatsächlich greifen würde im Bestand.
Und das ist ja eigentlich eine desaströse Aussicht. Ja, also ich meine, man kann sich darüber streiten, aber ich würde jetzt schon sagen, die Ampel ist irgendwie in Anführungsstrichen die progressivste Koalition, die man sich gerade vorstellen kann. Wenn man jetzt mal sagt, die Linkspartei hat vielleicht irgendwie in naher Zukunft auf Bundesebene erstmal, was Koalitionsbildung angeht, nichts mitzureden. Und selbst da erwartest du, die ja sehr stark im Feld drin steckt, dass man eher bereit ist, Strafzahlungen zu leisten, als diese Ziele zu erfüllen. Und die Grünen sind an der Bundesregierung beteiligt. Genau, also das finde ich tatsächlich, das bringt es eigentlich nochmal sehr gut auf den Punkt, für so eine Gesamtbewertung auch der Arbeit dieser Bundesregierung. Zum Abschluss, vielleicht, da können wir jetzt, glaube ich, gar nicht so tief reingehen, aber vielleicht können wir trotzdem mal so ein bisschen eine grundsätzlichere Frage quasi aufmachen. Wir haben jetzt irgendwie viel darüber gesprochen, was alles nicht funktioniert. Wir haben jetzt, glaube ich, einen stärkeren Fokus aus dieser Klimaperspektive gehabt in dem, was wir so besprochen haben. Es ist natürlich so, das hatte ich ja ganz am Anfang auch gesagt und das sagst du, das denkst du natürlich auch sozusagen ja auch mit. Also natürlich gibt es einen Widerspruch auf der einen Seite unter den bestehenden Instrumenten zwischen einem ambitionierten Klimaschutz auf der einen Seite und einer sozialen Wohnungspolitik. Und ich glaube sozusagen, die Aufgabe wäre ja, das zusammenzubringen, ne? Also man muss natürlich auch immer sagen, also es gibt ja ein Stück weit auch, wenn man beispielsweise jetzt an das Heizungsgesetz denkt, gab es ja eine materielle Grundlage dafür, dass Leute schon auch irgendwie Angst hatten, wenn es jetzt nicht eine entsprechende Förderung gibt, dann kann ich irgendwie den Heizungsaustausch mir nicht mehr leisten. Genauso wie es natürlich von Mieterinnen und Mietern immer diese Perspektive gibt, ja, wenn mein Haus jetzt energetisch modernisiert wird und am Ende sozusagen habe ich nicht die gleichen Einsparungen bei der Heizenergie gegenüber dem, was ich dann mehr bezahlen muss für die Kaltmiete, weil die Modernisierungskosten werden ja nun mal auf die Mieter umgelegt. Das sind ja reale Ängste und ich glaube, vielleicht können wir zum Abschluss noch ein bisschen darüber sprechen oder vielleicht mal teilst du deine Gedanken da mit uns. Was wären dann so Ansätze, um das zusammenzubringen? Also, weil ich glaube, wir müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also wir brauchen eine soziale Wohnungspolitik und auf der anderen Seite brauchen wir ambitionierteren Klimaschutz. Und wahrscheinlich brauchen wir, also jetzt, das ist etwas, was natürlich viele Leute sagen, aber wir brauchen, glaube ich, eine gute Mischung aus irgendwie Ordnungspolitik und Förderung.
Genau, also ich habe da natürlich auch nicht alle Antworten. Mhm. Es macht uns tatsächlich auch wahnsinnig viel Gedanken, weil ich sag mal, das ist ja im Prinzip das, was immer gegen ambitionierte Klimaschutzpolitik dann auch ins Feld geführt wird, also dass es dann sozial nicht gerecht ausgestaltet ist. Mhm. Und ich kann diese Ängste ja auch total verstehen, weil wir das jetzt auch so häufig auch in den letzten Jahren beobachtet haben, dass dann genau dieses Versprechen des Sozialen nicht erfüllt wurde. Ich denke da immer nur an die Aufteilung des CO2-Preises im vermieteten Bereich. Mhm. So, ach, dann brauchen wir dafür halt nochmal 4 Jahre so. Und das merken ja, das merken die Menschen. Das ist
nochmal
ein
neues Fass, was du hier gerade aufmachst.
Nein, will ich hier gar nicht. Nein, ich will einfach nur so dieses.
Dann machen wir nochmal eine Folge zu.
Dieses Gefühl, was da einfach ankommt, so, dann machen wir erstmal die Klimaschutzmaßnahmen und dann gucken wir mal hinterher, wie wir sozusagen, also böse gesagt, den sozialen Scherbenhaufen dann wieder irgendwie aufsammeln. Und natürlich auch mit einer Partei in der Regierung, die ganz offensichtlich da keinerlei Interesse dran hat. Aber was ich schon gut finde und was mich, ich sag mal, ein bisschen hoffnungsvoll stimmt, dass es uns auf jeden Fall auf Verbändeseite viel enger zusammengebracht hat. Also in der Bundesregierung, in den Ministerien hat man immer noch die klare Zweiteilung so. Das ein Bauministerium macht dann den sozialen Wohnungsbau und für das Klimaschutz im Gebäude muss dann halt irgendwie das Energie- und Klimaschutzministerium mal gucken. Mhm. Und ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig, da das als Verbände besser zu machen und anders zu denken.
Du meinst jetzt im Speziellen Klimaschutzverbände, Mieterverbände, Sozialverbände, die dann irgendwie da zusammenarbeiten, oder?
Die zusammenarbeiten und aber auch wirklich konkrete Vorschläge zusammen entwickeln. Mhm. Also Vorschläge zur Modernisierungsumlage für die Neuaufteilung zusammen entwickeln und auch dazu gemeinsam mobilisieren und sich gemeinsam dafür stark machen. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig und das finde ich auch was Schönes, was aus diesen ganzen Diskussionen beim Heizungsgesetz herausgekommen ist, dass man doch in der Zusammenarbeit da deutlich näher aneinander gerückt ist. Und ich weiß, das sind dann so Einzelheiten und kleinteilige Sachen, aber es ist jetzt das erste Mal tatsächlich möglich bei der Förderung für neue Heizungen. Es gibt hier jetzt erstmal eine soziale Komponente, eine Einkommenskomponente. Früher war das undenkbar, da haben sich immer alle gegen gewehrt. Und jetzt ist es das erste Mal da und jetzt etabliert sich ein Mechanismus, den wir auch ganz, ganz dringend brauchen, wenn es um energetische Sanierung geht. Und es ist gut, wenn da jetzt sozusagen schon mal die Grundlagenarbeit gemacht wurde und überhaupt dieser Gedanke da ist, es braucht einen zusätzlichen Förderbonus. Ne? Mhm. Darauf können wir hoffentlich ein kleines bisschen aufbauen. Man hat auch beim Heizungsgesetz dann gemerkt, wir haben auf einmal über andere Kappungsgrenzen bei der Modernisierungsumlage geredet, auf einmal 50 Cent. Also es war schon, also es war schwer erkämpft und sehr mühsam, aber es gibt schon so kleine Bewegungen da drin, dass sozusagen ohne die ganze öffentliche Aufregung vielleicht auch in der Form nicht möglich gewesen ist. Also es ist doch ein stärkeres Bewusstsein dafür irgendwo angekommen, dass man von vornherein dieses Instrument nur konzipieren kann und aufbauen kann und aufstellen kann, wenn man genau diese ganzen Aspekte und Details mitgedacht hat. Und ich habe auch das Gefühl, es machen sich auch gerade einige mit Studien und mit also so Politikinstrumente da ganz anders denken, ne? Machen sich schon einige auf den Weg. Mhm. Das finde ich schon sehr, sehr gut, weil wir dann auch als, sag mal, Verbände, die dann eher in der direkten Auseinandersetzung und im Gespräch und Dialog sind, auf viel mehr Wissen zugreifen können und viel mehr Konzepte ins Spiel bringen können, weil auch das hat ja vorher gefehlt. Ich kann immer in eine Klimaneutralitätsstudie reingucken und dann weiß ich mein Szenario für 2045, wie muss es aussehen im Gebäudesektor. Aber wenn es um kluge soziale Konzepte der Abfederung geht, hat mir manchmal das auch so ein bisschen sozusagen die Basisarbeit dafür gefehlt. Mhm. Und ich glaube, da baut sich gerade sehr viel auf. Und das finde ich sowas, woraus ich noch so ein bisschen Hoffnung und Positives schöpfe.
Mhm. Da sind doch eigentlich ganz versöhnliche Worte oder ganz hoffnungsvolle Worte zum Abschied. Genau, ich denke auf jeden Fall auch, man müsste, glaube ich, irgendwie die Modernisierungsumlage, so wie sie jetzt besteht, ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte, jetzt glaube ich gerade aus Mieterinnensicht, wo man, glaube ich, irgendwie nochmal ran muss und wo man, glaube ich, auch diese verschiedenen Perspektiven zusammenbringen kann, vielleicht auch mit der Mieterinnenbewegung zusammen, je nachdem, ob sie das irgendwie quasi dann auch ja, aufs Tableau hieft, weil ich nämlich glaube, dass da eigentlich auch ja, was drin steckt, also Potenzial drin steckt und auch vielleicht ein bisschen Hoffnung habe, dass da auch was passiert. Elisabeth, ich fand's super spannend. Danke, dass du da warst. Das wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir dich einladen und ja, genau.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Danke. Ciao.